Sie setzten sich schließlich in Bewegung und strebten im Laufschritt der Personenschleuse zu, die am schnellsten zur Zentrale des Metastatikprismas führen würde. Da der Lare sich neben Leyandril hielt, nahm sie ihn zum ersten Mal richtig wahr. Die Carva fand das dicke, spiralförmig gerollte Haar, das er wie eine Art Kranz auf dem Kopf trug, zwar attraktiv, aber die zumeist aufgetürmten Haare der Frauen gefielen ihr besser. Sie bevorzugte diese Frisur auch bei sich selbst. Verärgert rügte sie sich dafür, dass ihre Gedanken zu solchen Belanglosigkeiten abgeschweift waren, und konzentrierte sich wieder auf ihre Aufgabe. Einige andere Suchmannschaften widmeten sich schon diversen Infrastrukturknotenpunkten des Metastatikprismas, wie sie wusste. Da während des Ladevorgangs der Fortan die letzte angemessene Fremdaktivität jedoch im Leitstand der Pyramide stattgefunden hatte, ging die Mira davon aus, dass sich die Urheber dort aufhalten könnten. Jedenfalls dann, wenn sich das Ganze am Ende nicht doch wieder nur als eine der Störungen herausstellte, die dieses Metastatikprisma ab und an aufwies. Allerdings waren sie bereits auf Trümmer eines unbekannten Raumfahrzeugs gestoßen, das definitiv nicht an Bord hätte sein dürfen. Deshalb war Leyandril zuversichtlich, dass es sich diesmal tatsächlich um etwas handelte, das die Mühe wert war. »So oder so, ich werde jeden von der Besatzung, der den Flug mit diesem Wrack überlebt hat, meiner Mira bringen.« Nachdem sie die geräumige Personenschleuse passiert hatten, stürmte die Carva mit ihren Kameraden durch den jenseitigen Korridor, als es ringsum plötzlich knirschte und vibrierte. Es klang wie ein Grollen, das von einem weit in der Pyramide entfernten Ort stammte und nur noch schwach zu ihnen drang.
»Seltsam. Was tun diese Fremden da bloß?« grübelte sie missmutig.
»Ich hoffe, sie sind die potenzielle Narben wenigstens wert.« Ohne sich weiter davon ablenken zu lassen, eilte sie mit ihrer Einheit voran. Ihre Kameraden waren wohl ähnlich begierig darauf, die Gänge schnellstmöglich hinter sich zu bringen und zur Zentrale vorzudringen. Alle hielten die Strahler bereits im Anschlag, stürmten in den Leitstand, zielten und fanden niemanden vor. Die Carva blies die Sekrete, die sich in ihren Nasenschlitzen angesammelt hatten, frustriert zu Boden. Sie steckte die Waffe weg und ballte die Hände kurz zu Fäusten. Dann spreizte sie die Finger ruckartig. Sie war zornig. Die Kameradin, die ihr am nächsten stand, legte die Hände mit den Fingerspitzen aneinander und stimmte ihr zu. Da es bei ihrem Volk üblich war, nicht mehr als nötig zu reden, bevorzugten sie die Gestensprache. Zu viele Worte waren lästig und zehrten an der Geduld eines jeden Laren. Einige von Leyandrils Kameraden begaben sich zu den Steuerpulten, kontrollierten die Bildschirme und Hologramme und suchten nach Hinweisen. Sie hingegen verließ die Zentrale und spähte den Korridor in beide Richtungen entlang. Es war unklar, welchen Weg die Eindringlinge gewählt hatten. Als allerdings die Kameradin von zuvor schnurstracks an ihr vorbeirannte und sich für den linken Gang entschied, eilte ihr Leyandril hinterher. Sie zog den Strahler wieder aus dem Holster und hielt ihn schussbereit im Anschlag. Zwar traute sie sich zu, die meisten Gegner allein mit körperlicher Kraft überwältigen zu können, aber diesen Spaß erlaubte sie sich nur, wenn es wirklich sein musste. Oder dann, wenn sich eine taktisch unkritische Gelegenheit ergab. Während Leyandril zusammen mit der Soldatin weiterrannte, hörte sie gehetzte Schritte. Einige davon stammten von den Laren aus ihrer Einheit, die ihnen folgten, doch da waren auch andere. Ein Stück voraus, im rechten Quergang. Es konnten natürlich weitere Laren sein, doch so unregelmäßig, wie diese Schritte klangen, glaubte Leyandril nicht, dass es sich um Artgenossen handelte. Laren gingen oder liefen meist im Gleichschritt, oder zumindest geordneter. Das war ihre Chance. Die Carva erhöhte ihr Tempo und stürmte um die Ecke.